Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Das Thema der Segen nicht erhörter Gebete. Ich habe euch eine neuere Ikone mitgebracht. Gibt es im Himmel so einen Mülleimer? Man sagt, Entsorgung von nicht passenden Gebeten. Ich glaube, ein guter Christ sagt, gibt es nicht. Und dann kommt so das kleine Aber. Aber was ist mit all den Gebeten, wo Gott überhaupt nicht reagiert? Und dann zu sagen, ja, was ist jetzt damit? Ich habe letzte Woche eine Autopanne gehabt, musste abgeschleppt werden. Und es war ein ganz spannendes Gespräch mit dem Fahrer von diesem Abschleppwagen. Er hat mir innerhalb von kurzer Zeit eine ganz dramatische Lebensgeschichte erzählt. Er sagt, Scheidung innerhalb aus dem Nichts. Und dann der überraschende Tod seiner Mutter, die für eine ganz wichtige Bezugsperson war. Dann die Schwiegertochter, die schwerst erkrankt ist, Gott sei Dank ein Spenderorgan bekommen hat, schwanger geworden ist, vor 3 Jahren ein Kind geboren hat, vor ein paar Wochen Organversagen, gestorben. Was sagt man jetzt? Mein Sohn, das kleine Kind und ich. Und dann sagt er hat mich gefragt, was ich beruflich mache. Und dann fragt er, und Gott? Was denkt er sich dabei? Er sagt, ich habe gebetet, nicht nur einmal. Ich habe oft gebetet. Ich habe ihn angefleht, dass er hilft. Dass er eingreift. Und nichts passiert. Mülleimer, ich weiß nicht, was ihr ihm sagen würdet. Ob man jetzt sagt, dann gebe ich eine Erklärung. Vielleicht irgendwie dann doch nochmal eine gute Antwort. Ich habe ihm nur sagen können, ich habe auch oft viele, viele Fragen. Und ich habe nicht einfach Antworten darauf. Und das ist, was Gott mir zumutet, auszuhalten. War gut, dass Stau war, wir haben noch viel reden können. War viel noch auch, einfach nochmals hinzuhören. Ja, und dann am Ende, als er abgeladen hat, einfach zu sagen, hat mir richtig gut getan. Aber wir haben keine Antwort gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Gebeten, wo man sagt, da reagiert Gott nicht darauf. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Themen. Der eine bittet um Heilung von einer Krankheit, von Linderung von Schmerzen, die chronisch sind. Der nächste, er betet endlich um eine berufliche Perspektive. Der nächste betet für Beziehung, dass irgendwo Kinder und Eltern wieder zusammenkommen. Der nächste betet für liebe Menschen, dass sie Jesus begegnen. Der andere, der betet für innere Heilung, da wo tiefe Schmerzen sind. Und ich kann noch viele Dinge nehmen. Und man hat den Eindruck, eigentlich bewegt sich gar nichts. Und man hat den Eindruck, das Ganze geht irgendwann Gott vorbei. Und dann so dieses Bild, ja, gibt es dann im Himmel wirklich diesen Abfalleimer, wo Jesus sagt, passt nicht, ab in die Tonne. Und wenn es den nicht gibt, wie komme ich dann mit diesem Thema klar? Mit Gebeten, die nicht erhört werden. Und jetzt haben wir ja heute die verschärfte Version. Jetzt sagen wir nicht nur der Umgang mit nicht erhörten Gebeten, sondern der Segen von nicht erhörten Gebeten. Und da muss man die Frage stellen, können nicht erhörte Gebete ein Segen sein? Das kommt darauf an, wie ich Segen verstehe. Wisst ihr, wenn ich Segen verstehe, das ist immer nur das Gute. Also Finanzamt schickt mir einen Brief, Steuerrückzahlung, was für ein Segen. Wenn der Brief kommt, Steuernachzahlung, was für ein Fluch. Ich brauche einen Parkplatz, Gott macht einen frei, was für ein Segen. Ich suche vergeblich, stehe im Halteverbot, zahle Strafe, was für ein Fluch. Ja, bisschen plakativ. Wenn ich sage, Segen ist immer nur das Angenehme, dann sind unerhörte Gebete oder nicht erhörte Gebete kein Segen. Wenn ich aber sage, Segen ist was ganz anderes. Segen hat was mit Signieren zu tun. Das althochdeutsche Wort Signare hat dieses Wort Segen mitgeprägt. Dass Gott mein Leben signiert, dass er eine Handschrift hineinprägt, sein Handeln hineinprägt, dann können nicht erhörte Gebete sehr wohl Segen werden. Und Segen heißt ja, Gott wendet sich mir zu und prägt durch diese Zuwendung mein Leben. Und es kann ganz besonders dort passieren, wo Gott auf meine Gebete nicht eingeht. Und diese Erfahrung ist jetzt keine pauschale Erfahrung. Diese Erfahrung ist jetzt nicht, dass ich sage, 3 Schritte und dann hat jeder genau diesen Segen erfahren. Sondern diese Erfahrung ist sehr, sehr individuell, sehr persönlich. Und ich glaube, dass selbst diesem Fahrer von diesem Abschleppwagen diese Erfahrung noch zum Segen werden kann. Weil Jesus ihnen vielleicht in ganz besonderer Weise dadurch begegnet. Und es ist mein Gebet, dass das passiert. Und ich möchte mit euch heute nicht einen Text lesen, sondern ich möchte mit euch heute 4 Beispiele aus dem Neuen Testament betrachten, wo Menschen in ganz unterschiedlicher Weise den Segen von nicht erhörten Gebeten erlebt haben. Und vielleicht kann man sich in dem einen oder anderen wiederfinden. Und ich zumindest habe gemerkt, ja, da ist ganz schön viel von meinen Genen mit beschrieben in diesen Texten. Die erste, die mit ihrem Problem hatte, mit ihrem Gebet, war Maria, die Mutter von Jesus. Und ihre Segnung war, dass sie Vertrauen lernte, anstatt Jesus zu beherrschen, über ihn zu verfügen. Und da wird uns das schön beschrieben. Am 3. Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Das sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Also so kann nur eine Mutter reden. Das ist ja keine Information, oder? Das ist ein informativer Imperativ. Ja, ein Befehl. Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Hört ihr es, ja? Mach was. Jetzt bist du dran. Aber Jesus antwortete ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und seine Mutter, sie sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Wisst ihr, Maria betet, ja, sie bittet Jesus. Und in dem, was sie betet, da weiß sie ganz genau, was jetzt dran ist. Ja, sie weiß hundertprozentig, das ist jetzt richtig. Ist ja klar, Wein fehlt, Jesus Wein. Sie ist ja noch großzügig, sie sagt nicht Rotwein oder Weißwein oder trocken oder ja, da ist sie ja noch sehr offen dafür, ja. Aber sie ist absolut überzeugt, ich weiß, was für diese Situation jetzt richtig ist und was Jesus tun muss. Und das sage ich, und genau dieses Gen habe ich in mir. Wie viele Situationen weiß ich doch ganz genau, was jetzt richtig ist? Für mich, für andere. Und dementsprechend bete ich. Ja, und mein Gebet ist eigentlich sowas wie eine Handlungsanweisung oder ein Plan für Jesus. Wo ich sage, Jesus, du musst eigentlich nur noch erfüllen. Ich habe alles schon bestens ausgedacht. Und was macht Jesus? Er weist jetzt Maria zurück und sagt, was geht's dich an, was ich tue? Was habe ich mit dir zu schaffen? Ich glaube, da war die Stimmung von Maria erstmal im Keller. So zurückgewiesen zu werden. Und Jesus, er zeigt Maria hier 2 Dinge und das wird dieser Segen. Er sagt, du hast keine Möglichkeit und hast kein Recht, über mich verfügen zu wollen. nicht durch deine Erwartung, nicht durch deine Vorgaben. Du hast kein Recht, über mich verfügen zu wollen. Und ihr Lieben, auch die Verheißungen, die Gott in seinem Wort gegeben hat, sind kein Mittel, um über Jesus verfügen zu wollen, ihm diese Verheißung, du hast doch gesagt das und jetzt mach mal. An der Stelle sagt Jesus, ich bin der, der entscheidet, was passiert, nicht du. Und ich habe die Dinge in der Hand, nicht du. Und du hast kein Recht und hast keine Möglichkeit, über mich zu verfügen. Aber, und das ist das Zweite, aber du sollst mir vertrauen. Mir vertrauen von dem, was ich tue und wann ich es tue. Und das ist, was Maria lernen musste. Und es drückt sie ja dadurch aus, dass sie dann sagt zu diesen Dienern, was er sagt, das tut. Ich weiß nicht, was er euch sagt. Ich weiß auch nicht, wie er handelt. Aber ich vertraue ihm, vertraut auch ihr ihn. Wisst ihr, und das ist so eine der Segnungen, die uns bei Maria begegnet. Ein Gebet, was Jesus nicht erhört, kann in unser Leben diesen Segen hineinprägen. Da ich sagen muss, jawohl, ich muss Jesus die Dinge überlassen. Ich habe keine Rechte, über ihn zu verfügen. Und vielleicht fängt der Segen heute an, wo du sagst, Mensch, ich bete so sehnsüchtig um Dinge, wo ich genau weiß, was ich will. Zu sagen, ich gebe es aus der Hand, ich gebe es dir. Und ich habe kein Recht, über dich zu verfügen. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du schon richtig machst. Ich vertraue dir, dass du es nicht schlecht meinst. Ich vertraue dir, dass dort, wo du es ganz anders machst, als ich es will, das doch das Beste ist. Und dann haben wir so diesen ersten Segen von nicht erhörten Gebeten. Die beiden haben es anders erlebt. Johannes, Jakobus, bei Maria ging es ja jetzt noch in der Bitte um andere. Aber die beiden Knaben, sie haben das Ganze nochmals für sich selber zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen wollen. Sie wollten sich richtig gut postieren. Und dann lesen wir in Markus 10, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sagten zu ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Mensch, was sind die bescheiden, hä? Nur eine Bitte, aber die ist so richtig. Jesus fragte sie, was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Hört sich mal gut an, ne? Was möchtest du? Fast schon wie eine Losbude, ja? Freie Auswahl. Was soll ich für dich tun? Sie antworteten, lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst, einen rechts von dir, den anderen links. Aber Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke, oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, ja, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich aus dem Becher trinken, den ich trinke, und ihr werdet auch die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen zehn hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Hätte ich auch gemacht. Das ist doch Egoismus pur, was die machen, oder? Die wollen sich richtig gut postieren. Was haben sie erwartet? Sie haben erwartet, Jesus wird seine Herrschaft aufrichten, hatten die Vorstellung, das ist in dieser Welt. Und dann sagen sie, Jesus, einer von dir rechts und links, das sind die zwei wichtigsten Plätze. Mit meisten Macht, mit meisten Einfluss, mit meistem Ansehen. Also bescheiden waren sie nicht gerade. Und sie sagen, Jesus, das wollen wir von dir erbitten, bevor andere auf die blöde Idee kommen, das von dir zu erbitten. Jesus, wir wollen, dass wir für uns richtig gut eine Position in unserem Leben haben. Ich weiß nicht, ob ihr um sowas schon mal gebeten habt. Jesus, ich möchte eine richtig gute Machtposition haben, Ansehen, Anerkennen. Vielleicht hat man so noch nie gebetet. Aber mal ehrlich, drehen sich nicht viele Gebete darum, Herr, ich will, dass mir gut geht. Ich will, dass ich unbelastet lebe. Ich will, dass mein Leben angenehm verläuft. Ja, wisst ihr, so dieses Gebet, es geht um mich. Und mein Gebet heißt, Jesus, du hast dafür zu sorgen, dass bei mir so richtig gut läuft. Und jetzt antwortet Jesus auf diese Bitte, auf dieses Gebet von den beiden. Ihr wisst nicht, worum ihr da bittet. Und damit zeigt er diesen beiden, ihr könnt die Tragweite eurer Bitte überhaupt nicht verstehen. Zum einen, ihr habt Vorstellungen von der Zukunft, die ganz anders sein wird. So wie ihr euch das mit der Herrschaft Gottes vorstellt, da habt ihr keine Ahnung. Ihr habt auch keine Ahnung, was das ist mit dem Becher, wo ihr sagt, ja klar, können wir den auch trinken. Ja, dieser Kelch des Leidens, die Kreuzigung, das war für sie ja out of area. Da haben sie nie dran gedacht, dass sowas passieren kann. Und sie sagen, Jesus, aus unserer heutigen beschränkten Sicht wissen wir alles, was gut ist. Bitte macht das. Und Jesus sagt, der Segen für euch besteht darin, dass ich euch vor eurer Unwissenheit schütze und euch nicht das gebe, was ihr in eurer Unwissenheit erbittet, sondern das gebe, was für die Zukunft tragfähig und richtig ist. Und dieser Segen, wo Gott dann die Dinge nicht erfüllt, ja, als Jesus sie abgewiesen hat, vielleicht sind sie dann erstmal zu Mama und haben ausgeheult. Der hat uns das nicht gegeben, der lässt uns nicht dort sitzen. Und vielleicht haben sie später gesagt, jetzt verstehen wir, warum Jesus uns abgewiesen hat. Weil alles so ganz anders gekommen ist. Und alles so ganz anders war, als wir uns es vorgestellt haben. Und er hat es richtig gemacht. Und dieser Segen hat noch einen anderen Nebenaspekt, dass Jesus auch vor Egoismus bewahrt, der zerstört. Dieser kleine Nachsatz, als die anderen das hörten, haben sie sich geärgert. Und Jesus sagt, vielleicht erhöre ich manches Gebet von dir nicht, was das Miteinander mit anderen Menschen stören würde, was Beziehung belasten würde, was du vielleicht gar noch nicht merkst. Merkt ihr diesen Segen? Maria hat erlebt, Jesus, er segnet mich damit, dass ich nicht über ihn verfügen kann, aber dabei lerne, ihm zu vertrauen. Die beiden haben gelernt, dass Jesus ihnen sagt, ich schütze euch vor eurer Unwissenheit um das, was ihr bittet, was ihr die Tragweite nicht überschauen könnt und dass ihr am Ende noch Schaden anrichtet. Und deshalb diesen Segen eurer nicht erhörten Gebete. Und der dritte ist Paulus. Paulus, der das tut, was heute viele, viele Menschen tun, er bittet um Heilung. Und dann schreibt er 2. Korinther und er hat dort den Christen manches geschrieben, wo er sagt, was Gott ihm alles gegeben hat. Und dann schreibt er 2. Korinther, sagt, ich habe außergewöhnliche Offenbarung von Gott bekommen, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Wisst ihr, das, was Paulus hier ausdrückt, er sagt, ich leide hier körperlich. Man weiß nicht genau, welche Krankheit es war. Aber er sagt, es ist so, als wenn der Teufel auf mich eintrischt. Als wenn er mich peinigt. Und das ist Leiden, das sind Schmerzen, das ist Einschränkung. Und dann schreibt Paulus weiter, 3-mal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er ihn wegnimmt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit voll zur Geltung. Ich will also gerne stolz auf meine Schwäche sein. Dann kann sich an mir die Kraft von Christus zeigen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich erleide das alles gern wegen Christus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich wirklich stark. Merkt ihr, was Paulus hier erlebt? Er sagt, ich bete, dass Gott Krankheit wegnimmt. Und Gott sagt, Paulus, ich segne dich darin, dass ich dir keine Entlastung gebe, sondern meinen Beistand gebe. Und dass du nicht diese einmalige Erfahrung machst, jetzt hat Gott die Last von mir genommen, sondern dass du diese dauerhafte Erfahrung machst, in dieser ganzen Schwachheit, in diesem am Grenzen zu sein, erlebe ich jeden Tag neu, dass Jesus bei mir ist und seine Kraft in mein Leben hineingibt. Und dann kann Paulus sagen, und deshalb danke ich Gott für diese Erfahrung, dass er mein Gebet nicht erhört hat, anders erhört hat. Und dass er mir diese Zuwendung gibt, die mein ganzes Leben prägt. Und Paulus, der hier diesen Segen, dieser Zuwendung Gottes, dieses Beistandes Gottes erfährt. Und um diese neue Perspektive zu bekommen, hat er beten müssen. Im Gebet hat sich diese neue Sichtweise erschlossen. Nicht ständig zu sagen, Herr, jetzt bitte mach und mach und mach und mach, sondern hinzuhören und dann zu hören, wo Jesus ihm diese neue Perspektive gibt und sagt, Paulus, deine Krankheit wird nicht genommen, aber meine besondere Nähe, die wird dir gegeben. Deine Schwachheit nehme ich nicht weg, aber meine Kraft wirst du in dieser Schwachheit immer wieder neu erleben. Und Paulus das als eine Segnung erlebt, wo Jesus sein ganzes Leben geprägt hat. Und zum Ende die Senioren. Zacharias und Elisabeth. Sie haben diese Segnung von einem viel besseren Zeitpunkt erlebt. Vielleicht kennen manche diese Geschichte etwas ausführlicher. Zacharias Priester, seine Frau Elisabeth, alt geworden und kinderlos geblieben. Unheimlich belastend. Damals war es nicht nur ein Makel, sondern manche haben Kinderlosigkeit als Strafe Gottes erlebt. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo Zacharias aufgehört hat zu beten. Er hat immer wieder gebetet, Gott, schenk uns Kinder. Und mit zunehmendem Alter hat dieses Gebet abgenommen. Und irgendwann ist ganz verstummt. Irgendwann waren biologische Tatsachen geschaffen, wo man sagt, jetzt ist es vorbei. Dieses Gebet wird von Gott nicht mehr erhört. Und dann macht er diese Erfahrung, was wir in Lukas 1 lesen, wo uns dann beschrieben wird, wie Zacharias im Tempel ist, zum Tempeldienst. Und dann heißt es, ja, Zacharias fiel das Räucheropfer zu, deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Zacharias sah ihn, erschrak und große Furcht überkam ihn. Und der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Gott, er wird deiner Frau Elisabeth einen Sohn schenken, den sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln, ja viele würden sich freuen und jubeln, denn der Herr hat Großes getan. Wisst ihr, ich stelle mir das irgendwie so nett vor, ja? Da ist dieser alte Knabe Zacharias und auf einmal sagt der Engel Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört und vielleicht sagt Zacharias, welches? Das, wo er schon lange aufgehört hat, dafür zu beten? Wo er vielleicht gar nicht mehr dran denkt, dass er so gebetet hat? Und Gott sagt, Zacharias, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Nicht der, den du gedacht hast. Vielleicht für euch jetzt auch etwas anstrengender, so im Alter nochmal so ein Knaben. Ja, und Johannes der Täufer, der war ja durchaus etwas wilder. Aber Zacharias, der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Ich habe dein Gebet nicht erfüllt, als nicht die richtige Zeit war. Und jetzt könnte Zacharias diskutieren mit Gott. Aber als junge Eltern kommt man viel besser. Und wir haben damals, und diese ganze Belastung und dieses ganze Warten und was die Leute geredet haben, ja, und unsere Zweifel und das Ganze, was das für uns bedeutet hat, ja, kann man alle mit einstimmen. Und Gott sagt Zacharias, ich habe dein Gebet erhört. Nicht zu dem Zeitpunkt, wo du gebetet hast und gedacht hast, jetzt ist es richtig, sondern zu dem Zeitpunkt, wenn meine Zeit gekommen ist. Und Paulus kann später schreiben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und damit gebraucht er diesen Kairos-Begriff, den einzig richtigen Zeitpunkt. sagt, das ist der Zeitpunkt, den Gott gesetzt hat. Und für diesen Zeitpunkt hat dieses Kind Johannes eine ganz besondere Bedeutung gehabt, weil er das Volk vorbereiten sollte auf Jesus. Und Zacharias erleben musste, ja, Gott erhört mein Gebet nicht, wenn ich meine, sondern wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und Gott erhört mein Gebet nicht, so wie ich mir das immer vorstelle, aber es ist der bessere, der richtigere Zeitpunkt. 4 Segnungen. Segnungen von nicht erhörten Gebeten, wo man darüber Vertrauen lernt und einen Anspruch an Jesus aus der Hand gibt. Dort, wo man bewahrt wird vor Egoismus, vor eigenen Bitten, vor Dingen, die man gar nicht überschauen kann. Dort, wo man eine besondere Zuwendung Gottes bekommt, weil Gott die Gebete anders erhört, nicht wie ich es mir wünsche. Oder weil Gott sagt, es ist ein besserer Zeitpunkt, wenn ich handle, als den, den du meinst. Ich weiß nicht, wie es mit euren unerhörten Gebeten ist, nicht erhörten Gebeten. Ich habe euch eine Definition mal angeboten, was Gebet ist. Gebet ist die Begegnung mit Gott, die immer Auswirkungen und Einfluss hat. Nehmt doch eure nicht erhörten Gebete und geht damit in die Gegenwart Gottes. Und bittet ihn, Herr, gib mir doch eine Perspektive dafür, warum? Gib mir doch die Perspektive, was ist denn die Segnung, wodurch du jetzt was in mein Leben hineinprägst? Und dann zu lernen, ihm zu vertrauen. Er weiß es schon, was gut ist. Und er macht es besser. Ich schließe ab mit einem Zitat von diesem großen norwegischen Theologen Ole Hallesby. Er hat in einem Buch über das Gebet geschrieben, es ist Gott selbst, der ihn, also den Christen, in Christus in den Stand versetzt, sich vor dem unbegreiflichen Gott zu beugen, sich gleichzeitig auf ihn zu verlassen und in ihm zu ruhen. Mit den nicht erhörten Gebeten. Zu sagen, dein Wille soll geschehen. Ich will aber mich auf dich verlassen und dir vertrauen. Und mit allem, was offen ist, darf ich bei dir zur Ruhe kommen. Nicht erhörte Gebete, der Segen davon. Ich glaube, dass es sehr herausfordernd ist, damit umzugehen. Aber Jesus gibt uns hier Perspektiven. Perspektiven, die etwas entdecken können von dem, was er durch die Gebete, die er nicht so erhört, wie ich es will, in unserem Leben bewirkt. Wir wollen jetzt gleich Abendmahl feiern. Und Abendmahl heißt, ich gehe in die Gegenwart Gottes hinein. Und Abendmahl heißt, ich nehme damit alles mit hinein, was ich mit mir trage. Auch diese ganzen Gebete, die Jesus nicht erhört, wie ich es will. Auch das, was an Zweifel da ist. Vielleicht auch da, wo ich vor ihm stehe und klage, anklage. Warum? Und wir dürfen diese Begegnung mit ihm suchen und sagen, Herr, lass mich als erstes entdecken, dass du es gut mit mir meinst. Du hast alles gegeben, dich selber gegeben. Lass mich als erstes entdecken, dass du mich liebst. Und dass das auch gilt für die Gebete, die du anders erhörst. Und dann komm du mir nah in deinem Mahl und sei du in mir gegenwärtig mit allem, was bei mir vielleicht auch im Unrein ist mit dem, was du nicht tust. Und dann begegne mir mit dieser Nähe, die mein Leben prägt und die mein Leben berührt, dass ich dir vertrauen kann in dem, was du tust oder nicht tust. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einen kurzen Moment der Stille haben, wo jeder mit Jesus reden kann. Vielleicht Dinge ganz bewusst in seine Gegenwart hineinspricht, für ein kurzes Musikstück dabei und dann feiern wir das Abendmahl.